Rede des Monats. Universitätsbibliothek Freiburg. Bernhard Welte hielt seinen Vortrag Determination und Freiheit auf der gleichnamigen Akademietagung am 10. November 1969 im Haus der Katholischen Akademie in Freiburg. Er nimmt am Anfang Bezug auf den am Tag zuvor gehaltenen Vortrag des Verhaltensbiologen Bernhard Hassenstein, Tierjunges und Menschenkind im Blick der vergleichenden Verhaltensforschung.
Aber offenbar ist das auch nicht ganz meinem Verhaltensmuster entsprang. So, meine Damen und Herren, heute soll also nun eben über Freiheit gesprochen werden. Gestern wurde ja nicht explizit über Freiheit gesprochen. Implizit meines Erachtens gleichwohl, aber nicht explizit. Heute soll explizit darüber gesprochen werden, über Freiheit. Natürlich über menschliche Freiheit. Über Freiheit, soweit beim Menschen Phänomene sichtbar werden, für die das überlieferte und meistens sehr schematisch überlieferte Wort Freiheit einigermaßen sinnvoll gebraucht werden kann. Diese Überlegung soll eine philosophische Überlegung sein, das heißt, so wie ich das verstehe, sie soll eine phänomenologische Überlegung sein. Das heißt, ich möchte sagen und zeigen, was man sehen kann, oder jedenfalls, was ich glaube, sehen zu können. Womöglich nicht mehr. Das heißt natürlich auch, ich möchte nicht von vorausgesetzten Thesen ausgehen, soweit natürlich ein Mensch sich von solchen frei machen kann. Ich glaube nicht, dass sich jemand ganz davon frei machen kann. Aber ich möchte doch nicht ex professo von vorausgesetzten Thesen ausgehen. Ich möchte also zum Beispiel keine These über Leib und Seele voraussetzen. Ich habe eigentlich vor, überhaupt nicht von Seele zu sprechen. Ich möchte auch keine These über Freiheit voraussetzen. Ich nehme das Wort zunächst einmal in seiner überlieferten Bedeutung, die scheint mir ziemlich verblasen zu sein. Der übliche Wortgebrauch, wenn man ihn näher untersucht, ist zumeist ein negativer Gebrauch. Das heißt also, man denkt zuerst, wenn man Freiheit sagt, Freiheit von Zwang oder Freiheit von psychischer Nötigung oder so etwas Ähnliches. Also jedenfalls Freiheit von etwas. Wenn die Freiheitsforderungen im politischen Raum erhoben werden, ist es ja auch charakteristisch, dass es zunächst negative Forderungen sind. Freiheit von den repressiven Mächten der Gesellschaft und so fort. Nun würde ich meinen, das ist zwar ein wahrscheinlich begründeter Wortgebrauch, aber doch ein nicht sehr erhellender. Wenn man nur weiß, von was man frei sein möchte oder sollte, oder vielleicht ist, dann weiß man noch lange nicht, dass Freiheit eigentlich positiv ist. Und deswegen fragen wir vorsichtig, welches Phänomen im Bereich der menschlichen Phänomenalität deckt eigentlich den Gebrauch des Wortes Freiheit einigermaßen. So ungefähr, denke ich, sollte man fragen. Nun ist natürlich die Sache mit der Freiheit sozusagen ein Weltproblem. Ich erhebe also nicht den Anspruch, das in 45 oder in 60 Minuten vor Ihren Augen lösen zu können. Aber ich möchte doch einige Aspekte entfalten. Nicht alle, ganz gewiss nicht alle. Aber einige, und darunter jene, die mir, so wie ich die Sache im Augenblick sehen kann, die vordringlichsten scheinen. Aber erschöpfen werde ich jedenfalls das Problem nicht, und ich glaube auch nicht, dass es schon irgendjemand anders erschöpft hat. Nun, um von der Freiheit zu sprechen, muss man wohl zuerst überhaupt vom Menschen sprechen. Um vom Menschen im Sinne einer philosophischen Phänomenologie zu sprechen, müssen wir wohl zuerst eine Art Grundoperation durchführen, in einer ersten Stufe. Und dann werden wir wohl noch eine zweite Grundoperation zweiter Stufe durchführen müssen. Und dann, hoffe ich, kommen wir dadurch in ein Gelände, in dem wir verschiedene Gestalten oder Phänomenkomplexe wahrnehmen können, die man Freiheit nennen kann mit einigem Recht. Die erste Grundoperation, wir wollen gleich versuchen, an sie heranzugehen, die ist deswegen schwierig, weil sie einfach und naheliegend ist. Es gibt ja Schwierigkeiten, die bestehen darin, dass ein Problem kompliziert und fernliegend ist. Aber es gibt die andere Art von Schwierigkeiten, die dort entstehen, wo Dinge ganz naheliegend sind. Das ist die Schwierigkeit, die darin besteht, die Brille zu sehen, die man auf der Nase trägt. Und die man ja eben deswegen nicht sieht, weil man sie so nahe hat. Und weil man sie gebraucht. Aber nicht um sie, die Brille, zu sehen, sondern um mit ihr andere Sachen zu sehen. Und da scheint es mir, gehört zum menschlichen Dasein ein Bereich, eine Art Sehorgan oder Gesichtsfeld im weitesten Sinne dieses Wortes, das uns das Nächste ist und das wir eben deswegen nicht wahrnehmen, sondern nur mit seiner Hilfe oder in seiner Kraft anderes wahrnehmen. Und die Grundoperation besteht darin, sozusagen den Blick umzudrehen und das wahrzunehmen. Das, was vorausgesetzt ist, wenn zum Beispiel ein Mensch sagt, ich bin da. Das ist ein ganz einfacher Ausdruck. Er enthält alle möglichen Implikationen. Darunter die merkwürdigste die, dass er jedenfalls meldet durch einen solchen sprachlichen Ausdruck, er sei da. Da, das bezeichnet vielleicht einen Ort. Das bezeichnet vielleicht eine Stelle in einem mitmenschlichen Zusammenhang. Das bezeichnet aber vor allen Dingen etwas, was dem, der spricht, sagen wir einmal, bewusst ist. Er weiß darum. Er kommt für sich selber als er selbst vor. Und er findet sich vor. Und er findet nicht nur sich vor, sondern er findet sich in einer Situation vor. Das heißt, angesichts von Mitmenschen und angesichts von einer Natur- oder Zivilisationsumgebung und so fort. Also ich bin da, setzt auf jeden Fall voraus und impliziert auf jeden Fall, dass an den Tag treten, genauer das an den Tag getreten sein, von einem ganzen Komplex von Elementen. Und auf was wir jetzt einmal achten sollten, ist dieses, dass dieser Komplex von Elementen, den wir jetzt nicht analysieren wollen, dass er an den Tag getreten ist. Das heißt, dass er sichtbar oder wahrnehmbar oder denkbar ist, dass er jedenfalls sich merklich macht und gemerkt wird. Und dass dieses Merken, was ja einem solchen Ausspruch, ich bin da, zugrunde liegt, ich bin da, das heißt auch, ich merke oder ich habe gemerkt, dass ich da bin. Das ist ja impliziert, wenn auch nicht explizit gesagt. Dass also dieses an den Tag gekommen sein, sich selber merkt, dass es gleichsam in sich selbst erhellt oder erleuchtet ist. Es ist dieses sehr merkwürdige Faktum, dass ein Mensch, der so etwas sagt, etwas so Einfaches, dass er damit zugleich mit offenbart, dass er etwas und zugleich sich selbst merkt. Das Sichtbares und Sehendes und sich selber sehen oder doch sich selber merken des Sehens walten oder so etwas. Und dies ist das Merkwürdige, was man vielleicht das Licht oder die Helle des Daseins mit einem seit Alters bei den Philosophen gebrauchten Ausdruck nennen kann. Das Licht oder die Helle des Daseins, welches Licht oder welche Helle ja nicht notwendig optischer Natur zu sein braucht. Auch ein blinder Mensch kann sagen, ich bin da, und er weiß dann, was er sagt, wenn er es auch vielleicht nicht ganz ermisst. Aber er weiß, was er sagt. Das heißt, es ist für ihn da, die Situation, ich, und die Situation da, vor euch, oder so etwas. Es ist hervorgetreten aus der bloßen Verschlossenheit. Es ist die Gelichtetheit des Daseins, hier in einem modifizierten Modus gegenüber dem, den wir gewohnt sind, aber doch die Gelichtetheit des Daseins ist da, ist selber da. Das Ursprüngliche, was alles Reden, alles Wahrnehmen und alle Wahrnehmbarkeit erst ermöglicht. Und dies ist etwas sehr Merkwürdiges. Wir sollten dabei ein wenig verweilen. Dies ist deswegen sehr merkwürdig, weil dieses gelichtete Dasein, wie wir einmal sagen können, von Elementen her, die in sich selbst nicht diesem Bereich zugehören, nicht erstellbar und nicht ableitbar erscheint. Auch dies scheint mir ein Phänomen zu sein. Also, man kann natürlich einen Computer konstruieren und man kann ihn nach einer gewissen Analogie menschlicher Systeme oder überhaupt lebendiger Systeme konstruieren. Also so, dass er Informationen empfängt, Informationen nach einem bestimmten Programm verarbeitet und dann wieder einen sinnvollen Putout zu erreichen, welcher mit Hilfe kybernetisch geordneter Regelkreise dann sinnvoll erscheint oder so etwas. Das kann man natürlich. Man kann das vermutlich noch viel weiter treiben, als man es bisher getrieben hat, und damit kann man sehr schöne Dinge machen. Die Frage, die uns in diesem Zusammenhang interessiert, ist diese, ob man damit so etwas wie Bewusstsein machen kann. Das heißt, ob man diesen Apparat, diesen genialen Apparat dazu bringen kann, dass er eines Tages selber merkt, was er macht. Das ist eigentlich das Problem, von dem wir hier reden. Natürlich kann der Apparat so konstruiert werden, dass er Informationen empfangen und verarbeiten kann. Was heißt aber in diesem Falle Information? Das heißt offenbar nicht, dass die Stelle in dem Apparat, welche die Information empfängt und verarbeitet, merkt, dass sie etwas empfängt und verarbeitet. Das heißt bloß, dass sie es verarbeitet. Das ist ja etwas anderes. Das ist vermutlich für die Leute, die mit einem solchen Apparat umgehen, gleichgültig, dieser Unterschied. Aber er ist gleichwohl ein fundamentaler Unterschied. Vielleicht ist es auch nicht gleichgültig. Vielleicht würde man die Computer nicht mehr gebrauchen können, wenn sie eines Tages anfingen zu merken, was sie machten. Aber das ist ein surrealistischer Gedanke. Jedenfalls scheint mir dies einleuchtend zu sein, dass ein physikalisches System als ein physikalisches nichts anderes als wieder zu physikalischen Größen führen kann. So unter Umständen sehr viel höher differenzierten, aber doch wieder physikalischen System. Das heißt, dieser Schritt von einer hochdifferenzierten Informationsverarbeitung zu einem Merken des Schrittes, also zu einer in sich Gelichtetheit des Vorgangs oder von Teilen des Vorgangs. Dieser Schritt ist nicht denkbar, wie mir scheint, von bloß physikalischen und in der Verlängerung gedacht chemischen, biochemischen Voraussetzungen aus, solange sie im Prinzip physikalisch gedacht werden. Das scheint mir unmöglich. Und zwar einfach deswegen, weil es undenkbar ist, dass Elemente, meinetwegen Atome, Moleküle, Makromoleküle, wenn man sie nur als solche betrachtet, und solange man sie nur als solche betrachtet, kombiniert werden können, wie immer sie wollen, es entsteht, was sollte denn anders daraus entstehen, niemals etwas anderes daraus als eine Kombination von Molekülen und ihren Kräften. Und so hätte man keinen Anlass zu denken, es könnte da eines Tages oder von einem bestimmten Differenzierungsgrad an etwas ganz anderes losgehen. Es ist keinerlei Anlass, so etwas anzunehmen. Wenn dies richtig gesehen ist, und ich glaube wohl schon, dass es richtig gesehen ist, dann könnte man aber von hier aus etwa auf lebendige Systeme, wie das System etwa des Menschen als eines Lebewesens, übergehen und fragen. Wenn also das System zugegebenermaßen komplizierter und differenzierter als die heute herstellbaren Computer, wenn es nur aus einer hochdifferenzierten Schaltung hochdifferenzierter Makromoleküle und nichts weiterem besteht, dann ist nicht einzusehen, wieso dann irgendwo in dem System das Licht, reden wir wieder ein klein wenig, möchte fast sagen mythologisch, das Licht aufblitzen könnte, dass es erlaubt, dass es dem System erlaubt, zu sagen, aha, jetzt merke ich, ich bin da. Dieses Auftauchen des Lichtes. Mit anderen Worten, wir haben hier von vornherein eine eigene Ebene, nenne sie also einmal die Ebene der Daseinshelle, welche von außerhalb ihrer nicht erreichbar ist, sondern die sozusagen nur von ihr selbst aus erreichbar ist. Man kann ja auch den sonderbaren Gedanken einmal erwägen, per impossibile, wie wäre es, wenn wir Menschen bloß denken könnten, was ganz anders ist als das Denken. Nämlich sagen wir bloß die komplizierten physikalischen und chemisch bestimmten Systeme und sonst nichts. Käme dann jemals und könnte jemals dann ein Mensch auf den Gedanken kommen, man sollte noch dazu so etwas haben, was sich selbst und die Welt nicht bloß registriert, sondern merkt oder spürt. Man wäre wohl auch noch nicht einmal in der Lage, so etwas zu erfinden oder als wünschbar auszudenken, wenn es nicht schon gäbe. Mit anderen Worten, soweit ich sehen kann, ist hier eine ganz ursprüngliche Sache, die aus vielen Gründen nicht als ableitbar verstanden werden kann von anderen Sachen, die nicht ihrerseits schon in dieser Ordnung oder in diesem Ursprunge wären. Und das ist eine merkwürdige Sache. die Lichtung des Daseins, die unableitbar ist. In dieser Lichtung des Daseins, das ist sozusagen die Brille oder besser das Auge oder noch besser das Licht, in dem wir immer schon sind und deswegen fällt es uns nicht auf. Das ist die Grundoperation, sozusagen erster Stufe, ist zu sehen oder wahrzunehmen, dass es so etwas gibt. Und dass dies das Allerelementarste ist für Menschen. Etwas Elementares gibt es nicht. Nun suchen wir von hier aus ein kleines Stück weiter zu gehen. Ich bin da. Bleiben wir einmal bei dieser einfachen Formel. Dasein, jetzt also verstanden als in sich erhelltes oder gelichtetes Dasein. Da kann man damit sozusagen zur zweiten Grundoperation, welche erst nach der ersten erreichbar ist. Dasein als erhelltes oder gelichtetes Dasein ist ja nicht einfach ein Bestand. Es ist viel eher so etwas wie eine Bewegung. Es geschieht etwas, indem ich da bin. Auch nur wenn ich melde, ich bin da, geschieht eben durch diese Meldung schon etwas. Und dann vermutlich noch allerhand dazu. Dasein in diesem Sinne, von gelichtetem Dasein, zeigt sich als ein Geschehen. Als ein Geschehen näherhin, von dem wir selbst uns dessen bewusst sind, dass wir das Prinzip des Geschehens sind. Wir sagen, ich bin da und ich habe vor, dies und dies zu tun oder ähnliche Dinge. Wir gebrauchen die Vokabel ich. Wir verweilen freilich nicht bei ihr, sondern fügen ihr gleich andere hinzu. Zumeist Ausdrücke der Tätigkeit. Das heißt, wir verstehen eigentlich immer schon unser Dasein als Tätigkeit oder als Geschehen und wir verstehen uns selbst als Prinzip dieses Geschehens. Vielleicht nicht notwendig als das einzige Prinzip, aber doch als das Prinzip oder ein Prinzip dieses Geschehens. Dies besagt es doch, wenn wir sagen, ich bin da. Und ich sage euch das. Und so weiter. Ich, also von mir aus, geht diese Bewegung des Meldens und des Anmeldens von vielleicht Wünschen oder Vorhaben oder was es sein mag. Ich weiß mich im Erhellten als Prinzip eines Geschehens oder einer Bewegung. Auf dies kommt mir. Und schauen wir nun also dieses Geschehen oder diese Bewegung ein wenig näher an. Was sehen wir dann? Dann sehen wir, wie mir scheint, dass die Bewegungen des Daseins immer auf der Vorzeichnung von bestimmten Determinanten vor sich gehen. Darauf ist in diesem Zusammenhang wohl zuerst aufmerksam zu machen. Auch dies ist ein Umstand, der sehr charakteristischerweise zunächst und in den Normalfällen nicht auffällig wird. Auffällig wird er erst dort, wo die Determinanten nicht mehr richtig funktionieren. Also, natürlich sind wir in unserem Verhalten, nennen wir das Geschehen also jetzt Verhalten, wir sind dabei bestimmt, zum Beispiel von dem, was wir hören und sehen. Wir sehen Menschen und wir lieben sie oder wir mögen sie nicht oder sie sind uns gleichgültig und das bestimmt wieder unser Verhalten. Es würde aber unser Verhalten nicht bestimmen, wenn es nicht in uns selber, in dem, was wir als Prinzip des Verhaltens verstehen, wenn es nicht dort eine, sagen wir jetzt, eine Anlage oder eine Vorzeichnung zum Beispiel des Mögens oder des Nichtmögens der Hinneigung oder der Warnung gebe oder so etwas Ähnliches. Mit anderen Worten, wir bewegen uns und sind tätig in der Welt aufgrund eines wahrscheinlich sehr komplizierten Systems von zum Beispiel von Zuneigungen und von Abneigungen, von Antrieben und von Hemmungen, welche sich dann wieder vermutlich zu hochdifferenzierten Sinnkomplexen vernetzen. Dies ist sehr sichtbar. Es ist im Ganzen des Daseins sichtbar. Damit kommen wir in die Nähe von Dingen, die gestern erwogen worden sind. Nur dass wir sie jetzt sozusagen von anderen Seite anblicken. Wir blicken jetzt nicht von außen auf das Geschehen, sondern gleichsam von innen. Wir blicken auf unser eigenes Geschehen. Man kann lebendige Systeme von außen, muss sie von außen betrachten. Aber jedenfalls in einem lebendigen System, nämlich in dem je eigenen, sitzen wir selber darin, und das ist zweifellos eine ausgezeichnete Position, in der einiges sichtbar wird, was man vielleicht sonst nicht so deutlich sieht. Und nun kommen in dieser Position eben auch Determinanten, aber nun sind sie Determinanten innerhalb der gelichteten Helle. Das heißt also, ich spüre, ich merke es, dass ich, sagen wir, mich zum Geschlechtspartner hingezogen weiß, oder von anderen Menschen, denen traue ich nicht und da weiß ich mich abgestoßen. Oder hinsichtlich des Verhältnisses zur Nahrung. Woher kommt es, dass ich manche Dinge mag und andere nicht so mag? Als Speisen oder als Getränk und so weiter. Es würde wahrscheinlich weder das Essen noch das Gehen noch das Miteinander umgehen können, überhaupt funktionieren können, wenn es nicht diese merkwürdige Vorzeichnung gäbe, die es uns allererst ermöglicht, zu leben. Man braucht sich ja nur einmal den simplen Gedanken erlauben, ob ein Mensch gehen könnte, wenn er es notwendig hätte, dazu sich zu überlegen, welche Muskeln er dabei anziehen und welche er lockern müsste. Da würde wahrscheinlich noch viel mehr Gehstunden brauchen, bis er das könnte, als er Fahrstunden braucht, bis er Auto fahren kann. Weil da viel kompliziertere Systeme in einen vernünftigen Gang gesetzt werden müssen, in Anpassung an die umgebenden Systeme. Aber diese Mühe hat uns offenbar die Natur abgenommen. Wir gehen einfach und denken nichts dabei, was wir dabei tun. Aber ebenso ist es ja wohl beim Essen und Trinken. Und wir können die menschlichen Verhaltensbereiche durchgehen von Anfang bis zu Ende. Es ist überall so. Niemand würde jemals sprechen lernen, wenn er so lernen müsste, dass man ihm beibringen müsste, wie er die Zunge hinlegen muss und die Lippen und den Atemstrom führen muss. Nichts von alledem. Es funktioniert einfach. Offenbar ist hier eine Naturvorlage, die uns allererst diese Sache ermöglicht, indem sie uns eine ganze Menge von Dingen abnimmt, an die wir nicht zu denken brauchen. Und gerade deswegen funktionieren sie. Aus diesem Grund ist die Naturvorlage, das, was ich jetzt einmal Naturvorlage nenne, sozusagen unsichtbar. Außer wenn sie nicht funktioniert, dann wird sie sichtbar. Also wenn eine Redehemmung, sei es physiologischer oder psychologischer Art, entsteht, dann merkt man auf einmal, dass in dem zugrunde liegenden System irgendetwas nicht klappt. Solange es aber klappt, denkt der Redende gar nicht an das Reden als physiologischen Vorgang, sondern er denkt einfach, er will etwas sagen, sonst gar nichts. Und das Weitere braucht er nicht zu denken. Das passiert im geglückten Fall von selbst. Nur im nicht geglückten Fall macht sich sozusagen die Naturgrundlage als eine nicht ganz funktionierende bemerkbar. Dann fällt sie auf und dann merken wir sozusagen das Geschenk der Natur, auf dem und in dem wir uns ständig bewegen. Das heißt nun allerdings, wir bewegen uns auf dem Boden oder im Grunde einer durchgängigen Bestimmung. Mit Hilfe von solchen Systemen oder Systemelementen wie Zuneigungen und Abneigungen und sagen wir, funktionalen Schaltungen aller Art. Wir bewegen uns auf Bestimmungssystemen. Und wo die Bestimmungssysteme nicht funktionieren, können wir uns nicht mehr oder doch nicht mehr so gut bewegen. Da geht es mit dem Daseinsvollzug, was wir vorhin den gelichteten Daseinsvollzug nannten, da funktioniert das nicht mehr so, wie es funktionieren sollte. Also kann man sagen, was wir jetzt im Blick darauf innerhalb der Daseinshelle erblicken, dass es zunächst wieder das von der anderen Seite her schon teilweise bekannte Determinantensystem, nur dass wir es jetzt gleichsam wieder sehen von seiner Seite, in der es sich in der gelichteten Helle unseres bewussten Lebens bemerkbar macht. Aber dabei gibt es nun allerdings noch einmal eine weitere Unterscheidung zu machen, die mir wichtiger scheint. Es gibt doch beim Menschen jedenfalls dieses, dass er also so eine Verhaltensgrundlage hat. Aber es gibt dann merkwürdigerweise beim Menschen etwas, was man nicht allein aus der Verhaltensgrundlage erklären kann, und das ist das, was ich gelegentlich das Verhalten zum Verhalten genannt habe. Das Verhalten zweiter Art. Also etwa. Es gibt doch wohl beim Menschen die Möglichkeit, sagen wir einmal, dass er sich über seine Natur Gedanken macht. Etwa in der einfachen Form, dass er einmal denkt, was bin denn ich für ein merkwürdiger Mensch, warum bin ich so geraten? Das ist doch immerhin ein merkwürdiger Gedanke. Ein Mensch macht sich Gedanken über sich. Das heißt jetzt über seine Natur, über die Weise, wie er geraten ist, wie es wurde und wie er eben nun ist. Das heißt, wie er sich vorfindet mit seinen Trieben und Neigungen, die vielleicht nicht so ganz nach Wunsch funktionieren und so weiter. Er macht sich Gedanken über sich. Er nimmt sich an oder er lehnt sich ab und ähnliches. Das sind alles Verhaltensformen, in welchen Menschen reflexiv, also in der Rückbeugung auf sich selbst, und zwar auf das Ganze ihres Verhaltenstyps, sich beziehen. Und das ist merkwürdig. Man kann gleichsam das, was ich vorhin mit einem Ausdruck aus der romantischen Naturphilosophie, die Naturgrundlage, genannt habe. Man kann dies als einen hochdifferenzierten, aber relativ geschlossenen Komplex betrachten. Und das, was wir jetzt betrachten, bezieht sich auf diesen Komplex als Ganzen. Und gehört infolgedessen nicht zu ihm, sondern erhebt sich zwar nicht schlechterdings außerhalb seiner, aber doch von einem Punkt aus, der nicht selber zu diesem Kontext gehört. Menschen verhalten sich noch einmal zum Ganzen ihrer Natur. Sie können es jedenfalls. Sie werden das vermutlich nicht immer in der gleichen Weise tun, aber sie können es doch tun. Ihre Natur im Ganzen ist zugleich das, aus dem sie leben, und zugleich das, dem gegenüber sie leben. Und hier macht sich eben diese Differenz bemerkbar. Sie macht die Differenz des Verhaltens zum Verhalten nennen. Die Sache mit dem Verhalten zum Verhalten ist sehr merkwürdig. Sie bestätigt sich meines Erachtens in zahlreichen menschlichen Phänomenen. Ich will in diesem Zusammenhang nur eines nennen. Menschen können bekanntlich zum Beispiel sich gehen lassen. Und dann mögen sie etwa sagen, sie ließen nun einfach einmal ihrer Natur freien Lauf und kümmerten sich nicht mehr um, sagen wir, die Gesetze der Moral oder der guten Gesellschaft oder der Gesellschaft überhaupt oder so etwas. Sie können sagen, also ich lasse mich jetzt einfach einmal gehen, ich überlasse mich meinen Trieben, ich lehne es ab, die weiter also zurückzudrängen, die repressive Sache, die muss aufhören, ich überlasse mich meiner Natur. Nun, was kommt dann dabei heraus? Zweifellos gibt es dies. Die Frage, die uns interessiert, ist nur die, ob dann und in diesem Falle etwa eine bloße Natur herauskommt. Eine Natura pura. Und das scheint mir eben nicht der Fall zu sein. Es kommt im Grunde genommen etwas ganz Schlichtes heraus, nämlich ein Mensch, der sich gehen ließ und gehen lässt. Und dies scheint mir nun ein spezifisch menschliches Phänomen zu sein. Wenn man also, sagen wir, von der menschlichen Natur alles das abzieht, was man in irgendeinem Sinne von der Natur unterscheiden kann, dann bleibt nicht Natur übrig, sondern wieder eine menschlich geprägte Natur. Nämlich durch menschliche Vernachlässigung geprägte Natur und keine bloße Natur. Ein Mensch, der sich gehen ließ, ist keineswegs ein vollkommenes Tier, sondern er ist ein unvollkommener Mensch. Und das ist immer noch etwas anderes. Die Sache mit dem nicht festgestellten Tier bei Nietzsche, die zeigt sich hier. Der Mensch kann nicht sozusagen so ein reines Naturwesen werden. Wenn er es versucht, dann geht es immer schief. Und zwar nach der Seite hin, dass er eben dann ein unvollkommener Mensch, aber nicht eine reine Natur wird. Man kann noch viele andere Beispielfelder für diesen Zusammenhang zeigen. Wir wollen uns aber vielleicht dabei wird einen Augenblick belassen, vielleicht kommen wir in der Diskussion noch auf einiges. Jedenfalls scheint mir gerade dieses Beispiel deutlich zu machen, dass zwar der Mensch überall Natur ist, das ist gar keine Frage, wie mir scheint, aber er ist doch überall zugleich Mensch und er selbst. Und dies lässt sich nicht abziehen, selbst dort nicht, was beabsichtigt wird. Dann kommt das sozusagen in der Umkehrung wieder an den Tag. Und hier scheint mir eben die Sache mit dem Verhalten zum Verhalten sehr relevant zu werden. Aus diesem Grunde scheint es mir auch, dass es richtig ist, dass menschliche, zum Beispiel Nahrungsaufnahme, bei Menschen jedenfalls typisch menschliche Züge annimmt, obwohl die physiologische und triebmäßige Grundlage nicht wesentlich anders ist als bei anderen höheren Lebewesen. Ein menschliches Mahl ist halt doch noch etwas anderes als ein bloßer Ersatz der zum Leben notwendigen und verbrauchten Stoffe. Das ist vielleicht auch schon bei den höheren Tieren etwas anders. Aber jedenfalls ist es beim Menschen etwas anderes. Und zweifellos können menschliche Mahlgewohnheiten dann schließlich einmal dazu kommen, dass die Sache nur noch funktional verstanden wird. Dass Arbeiter in der Kantine oder Studenten in der Mensa bloß noch deswegen schnell mit den nötigen Kategorien versorgt werden, dass es nachher wieder weitergeht. Aber zweifellos ist dies wiederum keine reine Reduktion des Essens auf bloße Natur, sondern wiederum eine Degenerationsform. Es war möglich und vielleicht unter gewissen Umständen sogar naheliegend ist, aber keinesfalls besonders menschlich. Auch hier bekommen wir dann kein reines Naturphänomen, sondern ein menschliches Degenerationsphänomen zu sehen. Und das kann man, glaube ich, an sehr vielen Stellen des menschlichen Verhaltensspektrums ausprobieren. Ich habe noch kein mir einleuchtendes Gegenbeispiel zu diesem Gedanken gefunden. Deswegen erscheint er für mich jedenfalls sich bewährt zu haben. Diese Sache mit dem Verhalten des Menschen zu seinem Verhalten, wodurch dieses Verhalten oder diese Naturgrundlage erst eine eigentlich menschliche Prägung erhält und damit auch als Naturgrundlage vollkommen wird, soweit Menschen überhaupt vollkommen sein können. Etwa die menschliche Sprache, um darauf noch kurz zu sprechen zu kommen. Es ist zweifellos ein kompliziertes, physiologisches und auch anderes System von Naturgrundlagen voraus, sonst funktioniert es nicht. Aber nur wenn Menschen sprechen und dann wirklich als Menschen sprechen und in dieser Grundlage und auf eine gewisse Weise sogar als diese Grundlage sich menschlich bewegen, dann wird die Sache menschlich und dann wird gleichzeitig die Funktion der Sprachorgane optimal. Dann nämlich, wenn nicht darauf geachtet wird. Es ist dann ganz ähnlich, wie wenn, sagen wir, ein Mensch Skifahren lernt. Dann werden ihm ja zunächst einmal gewisse technische Kniffe beigebracht. Und solange er eben noch am Lernen ist, gibt er Acht, dass er also jetzt die Gewichtsverlagerung und den Fersenschub und alles das, was ihm da gesagt wird, in der richtigen Reihenfolge macht, wobei er dann so viel zu denken hat, dass es dann gar nicht mehr richtig funktioniert. Die Sache wird erst eine elegante Bewegung, wenn an die Gesetze der Bewegung nicht mehr gedacht werden muss. Das heißt, die Bewegung, diese Bewegungsform, die erhält erst dann ihr Optimum, auch als Bewegungsablauf. Wenn die einzelnen Elemente des Bewegungsablaufes nicht mehr technisch beachtet werden müssen, sondern wenn es bloß noch auf, sagen wir, auf die Lust des Bewegens ankommt und alles andere von selbst geht, wenn man nichts mehr denken muss dabei. Das heißt, die Bewegung, hier diese Bewegung wird im selben Grade physiologisch optimal, indem sie menschlich gut wird. Auch dies ist, glaube ich, ein Beispiel hier an einer Handlung, die man zuerst lernen muss, die man nicht von Natur aus kann. Ein Beispiel für das, was ich das Verhalten zum Verhalten nenne. Das sich bewegen in der Natur, welches sich bewegen in der Natur, sowohl die Natur optimiert, wie auch die Sache menschlich macht. Beides in einem. Das ist, glaube ich, nicht voneinander zu trennen. Und nun wäre natürlich an diesem Punkt, wo wir also auf das Verhalten, zum Verhalten aufmerksam geworden sind, wäre schließlich einmal zu sehen, ob hier so etwas sichtbar wird, was man Freiheit nennen könnte. Nachdem also schon ein Vortrag über Freiheit angekündigt ist, muss man wenigstens zum Schluss auf Freiheit suchen, zu sprechen zu kommen. Gibt es also nun hier so etwas was der Rede von der Freiheit einiges Fundament in den Phänomenen gibt, die man sehen kann. Nun, ich denke schon, betrachten wir unter den jetzt erläuterten Voraussetzungen nun eben dieses Verhalten, zum Verhalten, das heißt die menschlichen Verhaltensformen als menschliche. Dann sehen wir zwar, dass dabei, um schon gesagt, das hier noch einmal zu wiederholen, immer Antriebe oder Hemmungen, negative Antriebe ins Spiel kommen und zusammen damit Momente der Situation, die uns locken oder warmen und die, indem sie ins Spiel kommen, Motive genannt werden. Wer handelt und tätig ist, hat Motive dazu. Er sagt, ich will jetzt dies und dies machen, denn der und der Grund liegt vor, ich sollte es machen oder ich möchte es machen, weil es nützlich ist oder weil es mir Spaß macht oder aus irgendeinem Weil heraus. Mit anderen Worten, die Bewegung ist geleitet von Motiven und sie ist geleitet von Neigungen. Sie ist im Grunde genommen geleitet von einer Art Zusammenspiel von Motiven und Neigungen. Wir könnten vielleicht auch sagen, von Fragen und Antworten, um ein wenig an gestern Gehörtes anzuknüpfen. Wo es keine Neigungen und keine Motive gibt, da hört es im Allgemeinen schnell auf, mit menschlicher Tätigkeit. Insoweit ist hier noch einmal und wieder ein Determinantensystem sichtbar. Allein es hat einige Eigentümlichkeiten, die wir nun erläutern wollen. Die eine Eigentümlichkeit, die zuerst sichtbar wird, ist diese, dass nämlich, indem ich im Zusammenspiel von Neigung und Motiv mich etwas ergreife, ich tue jetzt das und das, dass ich dann in der Regel das Bewusstsein habe, ich könnte auch anders tun. Das heißt, in der Regel, wir werden nachher auf Ausnahmen von dieser Regel kommen, in der Regel ist es so, dass der Spielraum der menschlichen Anfrage, was gibt es zu tun, oder was macht mich glücklich, oder was möchte ich eigentlich, dass dieser Spielraum größer erscheint als das, was sich jeweils zu seiner Erfüllung anbietet. Also wenn ich eine Sache wähle, sagen wir ein Menü auf der Speisekarte, dann denke ich vielleicht doch, wenn es gekommen ist, ich hätte eigentlich auch das andere wählen können. Und so scheint es auf der Speisekarte des Lebens in der Regel zuzugehen. Dass der Gedanke in der Wahl, die Wahl begleitet, das andere hätte man auch tun oder wählen können. Die Möglichkeit des anderen oder der anderen Wahl, die begleitet die Wirklichkeit der einen Wahl. Und daraus kommt jedenfalls das Bewusstsein, reden wir einmal von Bewusstsein, ich musste das nicht wählen. Ich hätte auch das andere wählen können, aber ich habe es nicht gewählt. Der immer größere Raum von Möglichkeiten, das scheint mir, soweit ich sehen kann, daher zu kommen, dass das menschliche Anfragesystem, seit Heidegger nennen wir Philosophen das gerne, das Worum Willen des Menschen, das Um dessen Willen ein Mensch handelt und lebt und da ist, dass dieses Worum Willen sich immer als weiter oder größer erweist als das, womit es jeweils ausgefüllt werden kann. Was man auch die Transzendenz des Warum Willen nennt. Das heißt, das Überschreitende. Oder um es ganz simpel zu sagen, Menschen haben die sonderbare Gewohnheit, niemals genug zu haben. Und immer noch wenigstens den möglichen Gedanken zu haben, ich hätte doch noch das andere auch noch machen oder anstelle von dem machen oder wählen oder tun können. Und wenn Sie sehr vieles, alles möglich Scheinende erworben haben, dann überlegen Sie sich doch, ob nicht noch was eigentlich dazu sollte. Bekanntlich sind die nach äußeren Maßstäben gemessen gesättigtsten Menschen im Allgemeinen sogar die unzufriedensten. Das heißt, das Wurmwillen ist immer noch größer als auch eine große Form von erfüllten Wünschen, die den menschlichen Bedarf, die menschliche Anfrage, das menschliche Warum Willen ausfüllen. Und dies gibt dann eine, sozusagen einen ersten Grund von Freiheit. Man könnte also Freiheit vielleicht nennen, das Bewusstsein der weiteren Möglichkeiten. Der je weiteren Möglichkeiten. Welche weiteren Möglichkeiten ja dann in der Regel begleitet sind von dem Gedanken entweder des Bedauerns oder des Sollens, also der Beziehung zu einem Bedürfnis oder zu einem Warum-Willen. Freiheit als die je weiteren Möglichkeiten, die vor dem Handelnden auftauchen, dort, wo er eine Möglichkeit realisiert. Dann ist dies natürlich noch ein etwas magerer Grundriss von Freiheit. Und zwar deswegen, weil hier die Freiheit bloß als der Spielraum der Möglichkeit erscheint. Und man kann fragen, ob da viel Wirklichkeit dran ist oder nicht. Denn was der Mensch denn schließlich macht, ist eben doch bloß das eine und nicht die vielen Möglichkeiten. Infolgedessen müssen wir versuchen, ob sich nicht noch andere Phänomene in diesem Bereich zeigen, welche auch und vielleicht noch besser den Anspruch des Wortes Freiheit decken. Die Freiheit der je weiteren Möglichkeiten, die hat ja dann dieses an sich, dass in der Regel eine Möglichkeit ergriffen. Es wird eine Möglichkeit ergriffen, indem andere gelassen werden. Und dann kann man sehen, wie es dabei zuging. Also bei, sagen wir, beim Entschluss, bei einem ausdrücklichen oder vielleicht auch recht unausdrücklichen Entschluss, etwas zu tun. Was passierte eigentlich in diesem Augenblick? Das wäre die weiter eindringende Frage. Von dem Phänomenbestand her kann man dann allerdings vielleicht sagen, von in diesem Augenblick kann man immer sagen, er ist bestimmt. Denn wer sich entschließt, der weiß, warum er sich entschließt. Mit anderen Worten, er hat das Warum oder das Motiv als für ihn bestimmend vor sich. Hat er es nicht vor sich oder hätte er es nicht vor sich, dann könnte man noch weniger von Freiheit reden. Denn dann wüsste er nicht, warum er handelt. Dann wäre es sozusagen ein blindes Handeln. Und das könnte man ja auf keinen Fall mit dem Wort Freiheit in Verbindung bringen. Etwas, von dem ein Mensch sagen kann, ich weiß gar nicht, warum das an mir oder in mir passiert ist. So etwas gibt es ja auch. Aber das deckt noch viel weniger den Sinn oder den Anspruch des Wortes Freiheit. Also gehört das eingesehene Motiv oder der Beweggrund oder das Bewegende dazu. Es gehört aber auch dazu, und das ist die andere Seite, dass der sich entschließende Mensch sich zu diesem Beweggrund entschließt. Das heißt, dass er erst entscheidend wird als Beweggrund, indem er selber in diese Stellung gerückt wird durch die Entscheidung. Mit anderen Worten, es tritt das Bestimmtsein des Entschlusses und die Bestimmungsmacht des Entschlusses, beides gleichzeitig auf den Plan. Und auch dort, wo das Letztere nicht auf den Plan träte, würden wir wohl nicht von Freiheit sprechen, wenn ich bloß vom Motiv bestimmt bin. Und wenn man die Sache genauer durchdenkt, kann man keinem der beiden Elemente eine Priorität zuordnen, eine eindeutige. Mit anderen Worten, es ist die Gleichzeitigkeit oder der Ineinsschlag von Bestimmen und Bestimmtwerden oder von Frage und Antwort. Das ist die Freiheit. In dieser Betrachtung, in dieser Stellung, wie wir sie jetzt betrachten, ausmachen. Wo ich weiß, ich tue es. Und wo ich zugleich weiß, warum ich es tue. Da kann ich mich entschließen. Und dann kann ich ja natürlich immer noch fragen, ja, wie ging denn nun das? Dieser Zusammenklang oder ein Einschlag von Bestimmen und Bestimmtsein. Und darauf kann ich nur sagen, es ging eben. Es ging eben, und der Beweis, dass es geht, liegt nicht in Überlegungen, warum es gehen kann, sondern er liegt, wie mir scheint, nur darin, dass jemand das tut. Man kann die Freiheit in dieser Stellung, in der wir sie jetzt betrachten, glaube ich, nicht eindeutig ableiten aus den Elementen, die man in ihrem Bereich ins Spiel bringen muss. Also zum Beispiel den Bestimmenden und den Bestimmten. Man kann sie nicht ableiten. Man kann sie überhaupt nicht von außerhalb ihrer ableiten. Man kann die Situation erhellen. Aber dass Freiheit ist und dass Wahl und Vollmacht und Entscheidung sind, wird dadurch erwiesen, dass ich wähle und dass ich entscheide und darin handelnd meine Vollmacht ausübe und zugleich vernehme, spüre. Nur in der gebrauchten Freiheit, so könnten wir sagen, kann ich der Freiheit gewiss werden, nicht in der bloß gedachten. Das ist wohl der entscheidende Satz, den man hier sagen. Freiheit hier, Freiheit als Entschluss gesehen, ist etwas Anfängliches. Man kann die Bedingungen des Anfangs erhellen. Aber dann muss man eben anfangen. Anders geht es nicht. Und das kann man dann nicht einfach ableiten. Könnte man es, dann wäre es kein Anfang mehr. Und damit wieder nichts mehr, was man Freiheit nennen. Deswegen gibt es, glaube ich, für die Freiheit keine sozusagen theoretischen Argumente. Man kommt immer in eine Art Irrgarten, wenn man solche entwickeln will. Man kommt aber in keinen, wenn man die Freiheit gebraucht. Dann geht es im Allgemeinen. Dazu muss freilich noch zum Schluss auf eine andere und wie mir scheint höhere, vielleicht höchste Gestalt von Freiheit aufmerksam gemacht werden. Es gibt Formen von Freiheit, welche bedeutungsvoll im menschlichen Leben erscheinen und bei denen weder der Horizont der größeren Möglichkeiten noch das Moment des Entschlusses als einer Wahl erscheint und in der trotzdem das Bewusstsein der Freiheit nicht gemindert sondern eher gesteift ist. Jene Formen, die man in einem Weitersprechen einer Hegelschen Formulierung den N1 lag von Freiheit und Notwendigkeit nennen kann. Sagen wir, ein sehr musischer Mensch. Das ist auch, wie mir scheint, nicht zufällig, dass im Bereich des Musischen dies am ehesten erscheint. Nennen wir einen musischer Mensch, der zugleich ein sehr geistvoller und sehr humaner musischer Mensch ist, was nicht notwendig ist, aber doch zu wünschen und auch häufig auch so ist. Er erfindet eines Tages eine Melodie. Er geht pfeifend durch seine Wohnung oder durch den Garten. Und man hat den Eindruck, das ist ein ganz freier Mensch. Er geht fröhlich so dahin, es ist ihm etwas eingefallen. Die Töne steigen auf und steigen ab und der Rhythmus variiert und es tritt ein differenziertes Gebilde, steigt da auf. Und dieser Mensch hat vermutlich nicht das Bewusstsein, er wähle unter Möglichkeiten. Er hat viel eher das Bewusstsein, so muss es sein und nur so. Und er hat vermutlich auch nicht das Bewusstsein, das sei ein besonderer Entschluss. Das kommt einfach über ihn. Wohl aber hat er vermutlich das Bewusstsein der Freiheit. Sogar einer gesteigerten Freiheit. Sie würde jetzt in dieser Gestalt betrachtet geringer sein, wenn ein solcher Mensch vorher noch ein wenig überlegen müsste, soll ich es jetzt lieber so oder lieber so machen. Also wenn die Position der Wahl noch da wäre. Aber in dem Augenblick, in dem es klar wird, nur das. So muss es sein. Da strömt gleichsam die ganze Energie, gesammelt und ungeteilt und darin frei, in die eine Möglichkeit hinein. Und wie soll man dann sagen, was das Bestimmende und das Bestimmte ist? Dann kann man vielleicht riskieren zu sagen, dann ist das Bestimmende, sagen wir, die Schönheit einer musikalischen Form. Zugleich das, was ein Künstler bestimmt und das, was aus ihm gleichsam als die Seele seiner Freiheit aufsteigt. Das, was von außen kommt und von innen kommt zugleich. Oder man kann sagen, das ist eine höchste Form des In-Eins-Schlags von Frage und Antwort. Wo die Frage, die aus den Menschen aufsteigt, was soll ich tun? Und die Antwort, die ihm sagt, was er tun solle, wobei das gleichsam ein Leben geworden ist. Die Idee, die ihn inspiriert und das, was aus ihm heraus der Idee entgegenkommt, was ein Leben geworden ist. Deswegen sind ja solche Dinge, Spiel, nennen wir das einmal Spiel, hohe Symbole des vollendeten menschlichen, des freien menschlichen Lebens. Es gibt sie nicht nur in der spielerischen Form des Musischen. Es gibt sie auch in anderen Bereichen. Es gibt sie in den Bereichen der Liebe. Sagen wir der Liebe der Geschlechter zueinander, von Mann und Frau. Es gibt auch dort die Situation der offenen Möglichkeiten. Warum nicht? Aber es gibt doch einen Punkt und er scheint der höherliegende im Sinne von der Vollendetere zu sein, was keine offenen Möglichkeiten mehr gibt. Wo das Bewusstsein derer, die sich anschicken, einander zu wählen, völlig eindeutig geworden ist. Und wo die Notwendigkeit zugleich die höchste Freiheit ist. Ich wähle nur dich, was anderes kommt gar nicht in Frage. Wo die Freiheit sozusagen gleich der höchsten Notwendigkeit geworden ist. und wo sie eben deswegen am freiesten, am, man möchte sagen, am unbeschwertesten, am geschlossensten einhergeht. Wo wiederum der vollkommene Einklang der Bestimmenden und der bestimmten Macht sich zeigt. Man hat Analoges, sagen wir, in höchsten Grenzfällen des menschlichen Lebens wahrgenommen. Sokrates, so wie er uns von Platon geschildert wird, ging heiter und frei in den Tod. Und so wie er dort geschildert ist, hatte er das Bewusstsein, etwas anderes komme gar nicht in Frage. Es war nicht das Bewusstsein einer Wahl unter Möglichkeiten, die in Frage kommen. Aber gerade darin war für diesen großartigen Mann die höchste Freiheit zu leben und zu sterben, im Einklang dessen, was er eigentlich wollte und was sich in ihm mächtig regte und sich ihm zusprach. Oder wenn man an einige Heilige denken, an Franz von Assisi oder an Thomas Morus, eine ganz andere Gestalt, der auch diese eigentümliche Heiterkeit als Indiz der Freiheit, der höchsten Freiheit gehörte. Aber nicht die Vorstellung, man hätte es auch anders machen können. Nicht die Vorstellung der Wahl in diesem Sinne. Dann sieht man hier wohl höchste Grenzmöglichkeiten, die im höchsten Sinne den Namen Freiheit verdienen, aber nicht mehr den Namen Wahl. Und das ist, glaube ich, eine merkwürdige Sache. Das sind einfach einige Gestalten von Freiheit, die ich Ihnen erläutern wollte. Mehr kann ich kaum in diesem Zusammenhang sagen. Wir haben gestern einiges darüber gehört, dass das menschliche und in großen Bereichen auch das tierische Leben damit mit Ruf und Antwort beginnt. Und dass es sich geschenkt wird, indem dies gelingt. Und zwei Gesichter einander anlächeln. Das ist vielleicht ein anfänglicher Umriss dessen, was Freiheit heißen kann. Vielleicht kommt er in den höchsten Formen, die ich angedeutet habe, wieder. Antwort und Ruf in eins gegangen. Das Lächeln der Gnade, Charis, in der die Freiheit erst sich selbst geschenkt wird. So ist es beim Künstler, so ist es beim Heiligen. Und ich denke schon, dass hier die höchsten Dimensionen der Freiheit am Ende, gleichsam an den Grenzen der Menschheit, sichtbar werden, aber es sind eigentlich keine anderen als jene Dimensionen, die bei den ersten Anfängen des Menschlichen sich bereits abzeichnen.
Bernhard Welte wurde vor 100 Jahren am 31. März 1906 geboren. Er stammt aus Meßkirch in Baden, war also ein Landsmann Martin Heideggers, von dem er viele Anstöße empfing. In dem Band Briefe und Begegnungen von 2003 sind die persönlichen Beziehungen beider dokumentiert. Bernhard Welte habilitierte sich 1946. Als erster Inhaber des Lehrstuhls für christliche Religionsphilosophie an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg bis 1973 hat er nicht nur in der theologischen Fakultät viele Studentengenerationen geprägt. 1955-56 war er Rektor der Universität. Neben seiner 1949 veröffentlichten Habilitationsschrift »Der philosophische Glaube bei Karl Jaspers« und die Möglichkeit seiner Deutung durch die thomistische Philosophie können vor allem die Monographie »Heilsverständnis – Philosophische Untersuchung einiger Voraussetzungen zum Verständnis des Christentums« von 1967 und sein 1978 erstmals erschienenes Buch Religionsphilosophie als seine Hauptwerke gelten. Viele wichtige Anstöße sind aber auch in kleineren Schriften sowie in den Aufsätzen seiner drei Sammelbände enthalten. Auf der Spur des Ewigen, philosophische Abhandlungen über verschiedene Gegenstände der Religion und der Theologie, erschienen 1965, Zeit und Geheimnis, philosophische Abhandlungen zur Sache Gottes in der Zeit der Welt, von 1975, und Zwischen Zeit und Ewigkeit, Abhandlungen und Versuche, veröffentlicht 1982. Eine Gesamtausgabe ist im Verlag Herder, Freiburg, in Vorbereitung. Um das Werk Bernhard Weltes bemüht sich die Bernhard Welte Gesellschaft.